Heute geht es um Leben und Tod. Es geht auf Leben und Tod, denn Auferstehung beinhaltet ja beides. Wer auferstanden ist, der lebt, sicher, aber er muss auch vorher gestorben sein, sonst könnte er nicht auferstehen. Also wir müssen beides zusammen sehen, wenn wir uns über die Auferstehung Gedanken machen. Das mit dem Leben, das fällt uns relativ leicht. Da denken wir gerne drüber nach, da beschäftigen wir uns gerne mit. Das Leben ist etwas Tolles, wenn es so vielleicht aufblüht in den Kindern, wie sie hier sitzen und da ist so richtig Leben in der Bude. Das ist klasse. Mit dem Leben haben wir kein Problem. Tod ist da schon eine andere Geschichte. Das ist ein unangenehmes Thema, ein Gedanke, den wir gerne wegschieben. Kann man verstehen. Tod macht traurig. Wenn wir vielleicht denken an liebe Geschwister oder auch Familienangehörige, die wir verloren haben und die der Tod uns genommen hat. Das ist traurig, darüber nachzudenken. Und es macht ja auch ein bisschen Angst, denn es ist eine Binsenweisheit, aber jeder von uns wird sterben. Und der Gedanke daran ist nicht gerade angenehm. Was passiert dann mit mir, wenn ich sterbe? Oder was passiert mit denen, die mir anvertraut sind? Kommen die klar? Was ist dann los? Unangenehme Gedanken, und darum schieben wir den Tod gerne beiseite. Unsere Gesellschaft hat das perfektioniert, wenn wir mal die Werbung uns anschauen, da gucken uns junge, vitale Menschen an, da ist nichts von Tod oder Krankheit zu spüren, sondern alle lächeln, alle sind gut drauf, alle sind gesund und halten das Produkt in die Kamera, und suggeriert wird dadurch, wenn du das Produkt kaufst, dann kriegst du die Jugend und das Leben gleich mit dazu. Wir versuchen es aus dem Alltag zu verdrängen, den Gedanken über den Tod. Doch es ist ja so, dass Gott Tod in unserem Leben immer wieder auch zulässt. Gott konfrontiert uns ja immer wieder mit dem Tod, wenn wir davon hören, dass jemand gestorben ist oder wir auch vielleicht selber merken, dass unser Leben langsam auf die Zielgerade geht. Gott lässt ja Tod oder den Gedanken an den Tod in unserem Leben zu. So auch in dem Bibeltext, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Auch da konfrontiert Jesus ganz bewusst mit dem Tod. Und ich lese euch den Text vor, der steht im Johannesevangelium, 11. Kapitel, Vers 17 bis 26. Und da lesen wir, als Jesus ankam, da fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Folgende Situation: Jesus hatte 3 Freunde, hatte mehrere, aber 3 gute Freunde, und zwar 2 Schwestern, Maria und Martha, und ihren Bruder Lazarus. Und der Lazarus ist nun schwer krank geworden. Und Maria und Martha, die schicken nach Jesus und fragen: Jesus, kannst du schnell kommen und unseren Bruder heilen? Aber Jesus lässt sich offenbar Zeit und er kommt erst 4 Tage später an, wie es hier heißt. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt, das sind knapp 3 Kilometer. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Wir hören vielleicht so ein bisschen die Anklage aus diesem Satz. Wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Wir sehen hier, dass Gott uns ganz bewusst immer wieder auch mit dem Tod konfrontiert. So war es bei Maria und Martha. Ihr Bruder war krank und sie taten das, was jeder tun würde. Sie versuchen nämlich, den Tod aus ihrem Leben fernzuhalten und irgendwie Hilfe für ihren Bruder zu organisieren. Heute würden wir in die Uniklinik nach Hamburg gehen. Das konnten die damals nicht. Also haben sie überlegt und gesagt, Jesus, der kann doch heilen, das haben wir doch selber gesehen. Nach den schicken wir jetzt, den fragen wir. So heißt es in Vers 3 dieses Kapitels. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht, Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Also nicht einfach nur so eine Information, sondern es geht darum, dass sie sagen, komm schnell, du kannst helfen, bitte beeile dich. Aber jetzt lesen wir in Vers 6 Jesus' Reaktion darauf und da heißt es, als Jesus hörte, dass Lazarus krank war, da blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Also das ist ja der Hammer. Jesus hört, dass sein bester Freund im Sterben liegt. Er hat die Möglichkeit, ihn zu heilen, er kann heilen und er bleibt noch 2 Tage dort, wo er ist. Im Juristendeutsch gäbe es dafür einen Fachbegriff, unterlassene Hilfeleistung. Eine Straftat in Deutschland. Warum tut er das? Ganz offensichtlich will er Maria und Martha mit dem Tod konfrontieren. Er lässt den Tod in ihrem Leben zu. Und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder merken, dass Gott uns mit dem Tod konfrontiert. Denken vielleicht an Situationen zurück, wo wir denken, Mensch Gott, hättest du da nicht eingreifen können? Musste das sein, dass derjenige so früh gestorben ist? Oder hättest du diesen lieben Menschen, der mir so wichtig ist und war, nicht noch ein bisschen länger leben lassen können? Da kommen natürlich innerliche Zweifel auf und da gibt es auch keine einfachen Antworten drauf. Aber es ist offensichtlich so, dass Gott auch bewusst Tod in unserem Leben geschehen lässt. Warum tut er das? In unserem Text sehen wir, dass Jesus es tat, weil er wollte, dass Maria und Martha ihn noch auf eine ganz neue und tiefere Art und Weise kennenlernen. Sie kannten ihn als einen Wunderheiler, als jemanden, der Kranke gesund macht, aber er wollte, dass sie zu einem tieferen Verständnis über ihn gelangen. Er wollte, dass die beiden verstehen, dass in ihm, Jesus Christus, das ewige Leben ist und dass er die Macht hat, ewiges Leben zu schenken. Und das ist auch der Grund, warum Gott uns mit dem Tod immer wieder konfrontiert und es zulässt. Er möchte, dass wir verstehen, dass es noch mehr gibt als dieses irdische Leben. Er möchte uns darauf hinweisen, dass es ein ewiges Leben gibt. Und er bietet uns an, dass wir das erfahren und erleben. Aber das können wir nicht erfahren und erleben, wenn wir darauf fixiert sind, dass das irdische Leben alles ist, was es gibt. Und wenn es damit nie Probleme gibt mit diesem irdischen Leben und nie das Gefühl kommt, ja, es könnte zu Ende oder es geht zu Ende, wenn es diesen Gedanken gar nicht gibt, dann würden wir niemals nach etwas anderem Ausschau halten und uns nicht nach etwas anderem sehen. Darum konfrontiert Gott uns auch mit dem Tod. Der Tod ist in gewisser Weise ein sehr wichtiger Lehrmeister, denn er zeigt uns, was vergänglich ist. Der Tod macht ganz deutlich, dass das, was wir sehen und anfassen können, dass das nicht ewig bleibt. Wir hängen ja häufig so unser Herz an vergängliche Dinge. Da so sind wir einfach gemacht. Das ist nichts irgendwie Außergewöhnliches, wenn das bei dir ist. Das ist bei jedem so. Wir haben irgendwas in unserem Leben, vielleicht bestimmte Menschen oder Gegenstände oder auch Situationen, die uns wichtig sind. Und dann halten wir daran fest und wir hängen unser Herz daran und wollen am liebsten, dass es ewig besteht. Und dann reden wir uns das auch manchmal ein und wir leben so, als ob das wirklich ewig bestehen würde. Das ist natürlich ein Irrtum, weiß man auch. Ja? Aber man will sich trotzdem in die Tasche lügen und sagen, das bleibt immer so. Und diesen Irrtum deckt der Tod auf. Er zeigt ganz deutlich und auch auf harte und man muss sagen brutale Art und Weise, dass das Leben vergänglich ist. Das irdische Leben ist vergänglich. Jesus drückt das aus in seinem Gleichnis über den reichen Kornbauern. Er erzählt da eine Geschichte und sagt, da war ein Mann, der hatte eine reiche Ernte. Ganz viele Körner hat er da geerntet. Und er war so richtig happy und sagte, jawohl, jetzt habe ich eine Riesenernte. Und er hat sich das alles schon so ausgemalt. Ich reiße jetzt meine alte Scheune ab und ich mache eine viel größere und dann tue ich da alles rein. Und dann kann ich mehr aussehen und dann kriege ich nächsten Sommer noch mehr. Und es wird immer mehr und ich werde immer reicher und immer größer. Und dann bricht Jesus dieses Gleichnis ab und sagt, dieser Mensch ist ein Narr, ein Dummkopf, weil er auf etwas baut, was nicht besteht. Es Das Gleichnis endet mit den Worten: In dieser Nacht wird Gott das Leben von diesem reichen Kornbauern fordern. Und was hat er dann? Er hat gar nichts. Der Tod hilft uns, dass wir keine Narren werden. Im Psalm 90, Vers 12, da betet Mose: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, auf dass wir weise werden. Da ist der Tod ein Lehrmeister, weil er uns zeigt, nicht auf Vergängliches zu bauen, nicht auf das, was nicht trägt, was in Ewigkeit nicht trägt. Er zeigt uns, dass wir nicht auf das bauen sollen, was nicht bleibt. Ja, aber was bleibt? Was bleibt? Martha blieb zunächst einmal ihre Hoffnung. Wir sehen das in unserem Text. Ihr Bruder war gestorben und dann entwickelt sich ein Gespräch zwischen Jesus und Martha und Jesus sagt zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Also was für Martha geblieben ist, ist diese Hoffnung. Die Hoffnung, dass wenn auch sie stirbt oder wenn das Leben zu Ende geht, dass sie dann ihren Bruder wiedersieht. Und das ist ja eine schöne, kostbare Hoffnung. Und die haben wir auch, wenn wir sehen oder wenn wir erleben müssen, dass jemand aus unserer Mitte stirbt oder jemanden, den wir lieb haben. Diese Hoffnung, dass wir uns im Himmel wiedersehen, wie wir das so in unseren Kreisen sagen. Und das ist eine wertvolle, kostbare Hoffnung, die auch nicht enttäuscht werden wird. Interessanterweise reagiert Jesus darauf aber nicht. Er sagt nicht, diese Hoffnung, die du hast, Martha, ist schlecht oder die stimmt nicht. Die stimmt, ja. Aber er möchte Martha ganz offensichtlich zu einem tieferen Verständnis führen. Dann nehmen wir seine Antwort, denn er geht darauf nicht ein, was Martha sagt, sondern er antwortet ihr, oder ich lese nochmal vor, ab Vers 24, Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Also Jesus sagt zu Martha: Martha, das ewige Leben, auf das du hoffst, es ist gut, dass du darauf hoffst, aber dieses ewige Leben, das ist schon jetzt erfahrbar. Ich bin hier und in mir findest du das ewige Leben. In Jesus ist das ewige Leben schon jetzt gegenwärtig. Und es ist nicht einfach nur eine Hoffnung im Sinne von, ja, ich hoffe mal, dass das irgendwie so klappt, sondern wir können Jesus hier und heute begegnen und dann erfahren wir schon jetzt einen Hauch des ewigen Lebens. Jesus sagt: Ich bin das Leben. Das ist ein sehr interessanter Satz und darüber sollten wir mal näher nachdenken. Ich bin das Leben. In unseren Kreisen haben wir uns angewöhnt, das sehr abstrakt zu verstehen. Und sagen, ja, dann meint er wohl so das himmlische, ewige Leben, was irgendwie so da hinten ist, nicht? Durch Sonnensystem durch und dann Milchstraße rechts, da beim Andromeda-Nebel, da könnte wohl das ewige Leben schon sein. Ja? Also das hat jetzt mit mir und meinem Alltag nichts zu tun. Es ist weit weg. So wird das häufig in unseren Kreisen verstanden. Und das ist sehr schade, denn nichts ist dir näher als das Leben. Das Leben ist niemals abwesend. Immer wenn du da bist, ist das Leben auch. Es ist überhaupt nicht möglich, dass du existierst, ohne dass Leben da ist. Und wenn Christus sagt, ich bin dieses Leben, dann sagt er doch, dass ich immer da bin. Dass da, wo du bist, ganz egal, ob du in der Kirche sitzt oder auf deinem Arbeitsplatz oder in der Schule oder wo auch immer, dann ist das Leben da. Es muss da sein, sonst könntest du nicht atmen, sonst könntest du nicht funktionieren. Das Leben trägt dich. Und Christus sagt, ich bin dieses Leben. Müssen wir natürlich unterscheiden zwischen Lebensinhalten und dem Leben an sich. Es gibt ja Inhalte deines Lebens, also die Menschen, die in deinem Leben sind. Und Jesus sagt nicht, ich bin identisch mit diesen Menschen, die in meinem Leben sind oder mit der Situation, die da in deinem Leben ist. Das kann ja eine sehr schwierige Situation sein. Und Jesus sagt nicht, ich bin diese Situation oder ich habe sie eins zu eins hervorgerufen. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, ich bin der Inhalt des Lebens, sondern ich bin das Leben an sich. Also das, was all das trägt, was all das umgibt und durchdringt, was unglaublich nahe ist. Die Kraft, die all das erhält. Und in dem Sinne schlage ich vor, lasst uns auf das Leben achten. Lasst uns auf das Leben achten, was ja immer da ist. Tun wir häufig nicht. Häufig starren wir auf die Inhalte des Lebens. Das fasziniert uns. Ja, wir sehen, was in unserem Leben passiert ist und dann versuchen wir darauf zu reagieren und wir beschäftigen uns mit den Menschen, die da sind und wir beschäftigen uns mit den Situationen und manchmal freuen wir uns drüber oder manchmal sind wir gierig danach und wollen mehr und manchmal machen wir uns Sorgen darüber und alles läuft durcheinander und wir sind vollkommen fixiert und aufgesogen von den Inhalten unseres Lebens. Und dabei übersehen wir das Leben an sich. Das Leben an sich. Was immer da ist, dem wir nie entkommen können, aber wir bemerken es gar nicht. Und wir sollten lernen, die Inhalte auch einmal sein zu lassen und loszulassen. Natürlich müssen wir uns immer wieder auch damit beschäftigen, das ist ja klar. Wir sind ja in dieser Welt und das ist keine Frage. Wir müssen uns mit unserem Job und alles Mögliche beschäftigen. Aber wir müssen auch die Fähigkeit entwickeln, diese Dinge einmal loszulassen. Einmal ganz frei zu werden, um wahrnehmen zu können, dass das Leben an sich immer da ist und dass Christus dieses Leben ist. Das ist gar nicht so leicht und zwar deswegen nicht, weil das Leben kein Objekt ist. Ja, so wie zum Beispiel dieser Stuhl ein Objekt ist. Ja, da kann ich mich mit beschäftigen, kann ich drauf gucken, dann kann ich überlegen, wie der gebaut ist und kann ihn umstellen, kann ihn sauber machen oder so. Das ist leicht für uns, uns mit Objekten oder auch Personen zu beschäftigen, die wir sehen, die wir anfassen können. Das Leben ist ja so ein bisschen, oder ist deutlich subtiler. Ja, das ist nicht so objektiv, dass man damit irgendwie von hier nach darstellen könnte. Und das ist ja, Christus ist eben auf eine besondere Art und Weise gegenwärtig. Kann ich sagen, Jesus hier, geh mal aus dem Blickfeld oder so. Aber Jesus ist gegenwärtig, nicht als Objekt, dass ich ihn sehen und wahrnehmen könnte in diesem Sinne, aber ich kann ihn intuitiv spüren. Ich kann ein Gespür dafür entwickeln, dass Christus da ist. Das wäre jetzt eine sehr, sehr wichtige Lebenskompetenz, wenn wir die entwickeln könnten. Ein Gespür dafür, dass Gott, Jesus Christus, gegenwärtig ist. Nicht in Form eines Objektes, dass wir sagen können, da ist er, aber dass ich spüre, dass Gott mich umgibt, dass ich Gottes Liebe erfahre und fühle, dass ich mich wissentlich mit ihm verbunden weiß und weiß, Jesus ist immer bei mir. Dazu lädt uns Christus ein. Er lädt uns ein, ihm im Leben zu vertrauen. Wer an mich glaubt, sagt er, das ist eine Einladung an dich, ihm zu vertrauen. Und wenn wir das mal so über diese Schiene machen, dass Christus das Leben ist, dann könnte man ja ganz einfach anfangen, nämlich mit seinem Körper. Das ist ja faszinierend, was in unserem Körper alles so abläuft. Diese ganzen Zellen, die da zusammenwirken und ineinander greifen, die Stoffwechselvorgänge, die da alle laufen müssen, die Nervenbahnen, die miteinander kommunizieren, die Organe, die zueinander in Beziehung stehen. Das ist ja ein Wunderwerk schlechthin. Und einen minimalen Teil davon steuerst du bewusst. Der Rest läuft automatisch. Was heißt automatisch? Das Leben erhält diesen Körper. Das Leben lässt diesen Körper funktionieren. Christus ist es, der diesen Körper funktionieren lässt. Eine unglaubliche Intelligenz, eine unglaubliche Weisheit und Genialität, die da am Werke ist. Das kann ein guter Ausgangspunkt sein, dass ich sage, wenn ich das so wahrnehme, dass Christus so wunderbar meinen Körper am Leben oder im Leben erhält, lohnt es sich nicht dann, dieser Intelligenz zu vertrauen? Auch in anderen Situationen, wenn ich mich völlig darauf verlasse, dass jetzt hier mein Gehirn vernünftig funktioniert, damit ich nicht irgendwas vor mich hin stammle und ihr denkt, ich bin bekloppt, ja, da habe ich volles Vertrauen und wenn ich das so wahrnehme, könnte ich dann nicht auch an anderen Situationen, diesem Leben, Christus vertrauen? Jesus lädt uns ja dazu ein und in seiner Bergpredigt macht er das. Ja. Er sagt, schaut in die Natur. Schaut die Vögel an und schaut die Lilien auf dem Feld an und macht euch mal klar, wie das alles so wunderbar funktioniert, wie das ineinander greift. Was ist das für eine Intelligenz, die das alles im Leben erhält? Das ist euer himmlischer Vater, das ist Gott. Und wenn ihr das versteht und wenn ihr euch darin sozusagen damit, wenn ihr das versteht, dann werdet ihr merken, dass dieser himmlische Vater auch euch erhält und versorgt und trägt. Wenn sich Gott um die Spatzen so sehr kümmert, wie sehr wird er sich dann um euch kümmern? Jetzt kann man natürlich seine Einwände einbringen, so sind wir ja gepolt, ne, immer ja, aber und hier das Problem und das heißt ja nicht, dass das und so sein kann. Das kann man alles machen, aber man kann auch einmal einen Schritt des Vertrauens wagen und sagen, wenn das alles so funktioniert mit meinem Körper, mit der Natur, dann möchte ich auch Jesus vertrauen, dass er mit dieser Situation in meinem Leben, die gerade so kompliziert ist, dass er damit umgeht. Ich möchte ihm das vertrauen, in dem Wissen, dass da eine Intelligenz am Werken ist, die weit höher ist als die meinige. Und wenn wir in diese Richtung gehen, ja, nicht immer in dieser Denkschiene bleiben, ja, das ist so, wir sind alle so verkopft, das ist enorm, wie wir Deutschen verkopft sind. Das geht immer nur denken, 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 ja, aber, ja, aber, ja, aber. Es wird schon reflexmäßig, sobald jemand was sagt, heißt es ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und das hat natürlich auch Vorteile. Ne? Es ist nicht, dass man jetzt völlig unreflektiert nicht mehr denken soll, auf keinen Fall. Aber in manchen Bereichen des Glaubens ist das auch hinderlich. Ja, es wäre besser, wenn man einmal sagt, ich vertraue. Ja, ich sehe die Schöpfung, wie sie funktioniert. Ich sehe meinen Körper, wie er am Leben erhalten wird. Und ich vertraue diesem Leben, Jesus Christus. Und wenn wir solche Schritte gehen, dann können wir lernen, Stück für Stück zu vertrauen. Dann wächst Vertrauen. Und je mehr dieses Vertrauen in Christus, das Leben wächst und auch die Verbindung mit ihm stärker wird, je mehr das passiert, reift in uns eine Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, Leben ist stärker als der Tod. Leben ist stärker als der Tod. Das scheint ja anders zu sein. Wenn wir so sehen, ist der Tod ja allgegenwärtig. Immer wieder hören wir davon, dass jemand stirbt oder dass Leute sterben. Da scheint ja der Tod das Leben zu besiegen. Also der Tod stärker als das Leben, so scheint es. Aber wenn wir auf Christus vertrauen und uns mit diesem Leben verbinden, werden wir merken, dass das eine Täuschung ist. Das, was wir als Tod und Sterben wahrnehmen, das ist in Wirklichkeit eine Umwandlung. Leben wechselt seine Existenzform. Das meint Jesus hier, wenn er sagt in Vers 25, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus sagt nicht, dass dein Körper ewig in 100 Jahren noch genauso ist wie jetzt, auf keinen Fall. Sondern Jesus sagt, natürlich wird dein Körper sterben. Aber es heißt nicht, dass du stirbst, sondern deine Existenzform wandelt sich. Leben kann nicht sterben. Leben ist stärker als der Tod. Wo ich das so ganz intensiv wahrnehme, ist, wenn ich eine Beerdigung halte. Ich habe ja das Privileg, als Pastor verschiedene Gemeindemitglieder zu beerdigen. Und das ist eine sehr interessante Veranstaltung, so eine Beerdigung. Auf der einen Seite ist da die Trauer um einen geliebten Menschen, den man verloren hat. Und diese Trauer ist so massiv und sie führt dazu, dass Männer plötzlich weinen, die man nie hat weinen sehen. Und dass auch wenn ich die Predigt halte, plötzlich nicht weiterreden kann, weil meine Stimme stockt. Diese Trauer ist da. Aber es ist gleichzeitig immer auch so diese heilige Zuversicht da. Nicht so ein, ach, das wird schon, sondern so ein tiefes Wissen, dass Leben stärker ist als der Tod. Wenn wir da am offenen Grab stehen und wir lesen zum Beispiel Bibelverse wie diesen, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann wissen wir, im Glauben wissen wir, dass Leben stärker ist als der Tod. Und Jesus lädt Martha ein, das zu erfahren. Er sagt zu ihr, glaube nicht nur an das zukünftige ewige Leben, was nach deinem Tod auf dich wartet, sondern erfahre das Leben, ewige Leben jetzt. Sie stand vor dem Grab ihres Bruders und sie war unendlich traurig und sie hoffte aufs zukünftige Leben. Doch Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. In mir ist das ewige Leben gegenwärtig. Und nichts ist dir näher als das Leben. Wenn du einmal die Inhalte deines Lebens einmal zurückstellst und wahrnimmst, dass das Leben dich umgibt und durchdringt, dann wirst du mich erfahren und dann kannst du lernen, mir zu vertrauen. Das ist eine Einladung, die er an Martha gemacht hat und eine Einladung, die auch an dich heute Morgen geht. Es ging heute um Leben und Tod und ich möchte noch einmal wichtige Punkte zusammenfassen. Wir verdrängen den Tod gerne, aber er ist wichtig, denn er ist ein Lehrmeister. Er lehrt uns, was vergänglich ist. Wir sind so gepolt, dass wir das Materielle oft sehr wertschätzen und unser Leben, was wir sehen, denken, dass das ewig besteht. Und da lehrt uns der Tod, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass alles Sichtbare vergeht. Aber es bietet dann eben auch die Chance und die Möglichkeit, sich nach Tieferem auszustrecken, dem zu begegnen, der eben nicht vergeht. Begegne dem Leben. Und dieses Leben ist Jesus Christus. Nichts, was dir fern ist, nichts, wo man sagen muss, das ist irgendwie mystisch da hinten oder für ein paar Heilige, so nicht, sondern es ist das ganz normale Leben, was dich trägt, was dich am Leben erhält, die Lebenskraft, die du in deinem Körper spürst. Verbinde dich mit Jesus Christus. Er ist dir viel näher, als du denkst. Und immer wenn er dich berührt, immer wenn du ihn spürst und wahrnimmst, dann weht dir ein Hauch des ewigen Lebens entgegen. Und dann hörst du seine Worte, wie er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf Ewigkeit nicht sterben. Amen.